Viele Christen sehnen sich nach Veränderung, erleben aber immer wieder, wie alte Muster, verletzende Worte und Verborgenes in ihrem Inneren stärker zu sein scheinen als gute Vorsätze. Petrus zeigt uns einen Weg, der nicht über fromme Anstrengung, sondern über inneres Wachstum führt. Christus selbst kommt als Nahrung in sein Wort, damit wir verwandelt und in Gottes Haus eingefügt werden. Wachstum im Leben, Errettung als innerliche Umwandlung. Wenn Petrus davon spricht, dass wir durch die unverfälschte Milch des Wortes zur Errettung wachsen sollen, öffnet er uns den Blick für eine Errettung, die mehr ist als der Beginn unseres Glaubenslebens. In der Wiedergeburt hat Gott uns neues Leben gegeben, in einem Augenblick wurden wir aus der Finsternis in sein Licht versetzt. Doch dieses neue Leben will sich ausbreiten, unser Inneres durchdringen und prägen. So beschreibt Paulus den Weg Gottes mit uns, und die, die er vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen, und die, die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt, und die, die er gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Zwischen der ersten Rechtfertigung und der zukünftigen Verherrlichung liegt ein weiter Weg, auf dem der Herr uns in der Tiefe unserer Seele rettet. Wenn Petrus von einem Wachstum zur Errettung spricht, meint er diese fortschreitende Errettung, eine Errettung, die unsere Gedankenwelt, unsere Gefühle und unsere Willensentscheidungen allmählich verwandelt. Die Errettung in Vers 2 ist weder die Errettung im anfänglichen Stadium noch die im Stadium der Vollendung, sie ist die Errettung im fortschreitenden Stadium, im Stadium der Umwandlung. Es ist richtig, diesen Vers so zu verstehen, dass wir bis zur Umwandlung heranwachsen müssen. Natürlich wird das Wort Umwandlung hier nicht verwendet. Dennoch schließt die Errettung in diesem Vers die Umwandlung mit ein. Die Wiedergeburt gehört zum Stadium der anfänglichen Errettung, die Umwandlung zum Stadium der fortschreitenden Errettung und die Verherrlichung zum Stadium der Vollendung. Die fünf Dinge, die Petrus in unmittelbarer Nähe erwähnt, Bosheit, Arglist, Heuchelei, Neid und üble Nachrede, sind nicht einfach moralische Fehltritte, die sich schnell korrigieren lassen. Sie wirken wie feine, aber zerstörerische Keime im Inneren. Man kann lernen, sie nach außen hin zu beherrschen, sich zusammenzureißen, die Worte zu zügeln, einen höflichen Anschein zu wahren. Doch eine solche Selbstdisziplin gleicht einem starken Seifenwasser, die Hände werden sauber, aber Krankheitserreger im Blut bleiben unberührt. Gottes Weg ist radikal anders und zugleich zarter, er gibt uns sein eigenes Leben, und dieses Leben wächst durch das nährende Wort in uns. Während wir das Wort nicht nur hören, sondern innerlich aufnehmen, beginnt es, unsere spontanen Reaktionen, die Muster unseres Denkens und die verborgenen Motive zu durchdringen und neu zu ordnen. So wird unser Temperament nicht einfach im Griff behalten, sondern spürbar gelindert, gekränkter Stolz verliert seine Macht, aus verletzender Rede wird eine Sprache, die Leben vermittelt. Diese fortschreitende Errettung ist Umwandlung, nicht eine religiöse Kosmetik, sondern ein inneres Gesundwerden, das irgendwann auch im Gesicht, im Tonfall, in unseren Beziehungen erkennbar wird. Wer so auf den Herrn schaut, darf entdecken, wie viel Hoffnung in dieser Art von Errettung liegt. Sie setzt nicht voraus, dass wir uns selbst reparieren, sondern sie ruht auf der Kraft des göttlichen Lebens in uns. Vielleicht bleibt manches an uns länger brüchig, als wir wünschen. Doch während das Wort uns speist und unser Inneres bearbeitet, wächst eine stille Gewissheit, Gott gibt uns nicht auf und unser Charakter ist kein starres Schicksal. Gerade darin liegt Trost und Ermutigung, unser Weg mit dem Herrn ist ein Weg des Werdens. Das nährende Wort, das heute unsere verborgenen Keime aufdeckt, ist dasselbe Wort, das uns morgen tiefer heilt und freier macht. So wird Wachstum im Leben zu einer leisen, aber anhaltenden Bewegung hin zur Freiheit der Kinder Gottes. Und die, die er vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen, und die, die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt, und die, die er gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Wachstum im Leben zur Errettung bedeutet, dass Gott in Ruhe an den innersten Schichten unserer Seele arbeitet. Wir müssen weder unsere Abgründe leugnen noch sie aus eigener Kraft überwinden, wir dürfen sie im Licht des Wortes erkennen und Christus zutrauen, dass sein Leben in uns tiefere Veränderungen bewirkt, als wir je durch reine Selbstverbesserung erreichen könnten. Mit jedem kleinen Schritt innerer Umwandlung wächst die Freiheit, in Beziehungen anders zu reagieren, Verletzungen nicht mehr weiterzugeben und zunehmend aus der Kraft eines anderen Lebens zu leben. Die Basis des Wachstums, wiedergeborenes Leben und das schmeckende Wort. Nahrung setzt Leben voraus. Niemand erwartet, dass ein toter Körper durch noch so reichhaltige Speise lebendig wird. Genauso verhält es sich im Geistlichen, das Wort Gottes ist voll nährender Kraft, aber es entfaltet diese Kraft nur dort, wo bereits Leben ist. Petrus erinnert daran, dass wir wiedergeboren wurden durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Dieses neue Leben in uns ist wie ein zarter, aber echter Anfang, wie ein Kind, das Licht der Welt erblickt hat und nun wachsen darf. Darum nennt Petrus die Gläubigen neugeborene Kinder, die nach der Milch des Wortes verlangen sollen. Das Verlangen nach dieser Milch entsteht nicht durch Druck oder Pflicht, sondern dort, wo das Herz Christus selbst geschmeckt hat. Nahrhafte Speise bewirkt nur dann eine Umwandlung, wenn sie etwas Lebendigem und Organischem gegeben wird. Wenn du versuchst, etwas Lebloses und Unorganisches zu nähren, wird diese Sache verderbt und unrein. Es ist unmöglich, dass etwas Lebloses durch nahrhafte Speise Hilfe empfängt. Offensichtlich ist es sinnlos, zu versuchen, einen Toten zu speisen. Zweifellos kann die unverfälschte Milch im Wort uns speisen und nähren. Sie kann jedoch nur diejenigen speisen und nähren, die lebendig und organisch sind. Ohne Leben gäbe es nichts in uns, was mit dieser Nahrung zusammenwirken könnte. Petrus knüpft an eine Erfahrung an, die viele kennen, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Dieses Schmecken ist nicht in erster Linie spektakulär. Es geschieht oft mitten in unspektakulären, manchmal bedrängenden Umständen, in denen die äußere Situation sich nicht sofort ändert, wohl aber die innere Atmosphäre. Paulus beschreibt solch eine Erfahrung, wenn er sagen kann, alles vermag ich in ihm, der mich stark macht. Er redet nicht von grenzenloser Selbstverwirklichung, sondern von einem inneren Tragen durch Christus in der Schwachheit. Wo ein Mensch in seiner Erschöpfung oder Hilflosigkeit die stille Genügsamkeit des Herrn erlebt, da wird Christus im Innern kostbar. Diese Kostbarkeit weckt Hunger nach dem, der so trägt und stärkt. Wenn das Wort dann nicht nur gelesen, sondern wie Nahrung in Ruhe aufgenommen wird, verbindet es sich mit dem bereits geschenkten Leben. Im Inneren beginnt etwas zu arbeiten, was nicht aus uns selbst stammt, der Blick auf die Dinge verschiebt sich, Rechthaberei verliert an Gewicht, Empfindlichkeiten verlieren ihre Schärfe. Das ist kein plötzlicher Sprung, sondern eher das stille Wachsen eines Baumes. So wie eine gute Mahlzeit dem Körper nicht in einer Sekunde sichtbar neue Kraft gibt, sondern über viele kleine Prozesse hinweg wirkt, so nährt das Wort das göttliche Leben in uns Tag für Tag. Mit jeder solchen unscheinbaren Erfahrung vertieft sich ein innerer Geschmack, Christus genügt. Aus diesem Geschmack entsteht ein nüchterner, aber tiefgehender Mut, weiter zu leben, weiter zu glauben und im Verborgenen weiter zu wachsen. In dieser Weise wird das Schmecken des Herrn zur Grundlage echten geistlichen Wachstums. Es entsteht kein Druck, etwas Besonderes vorweisen zu müssen, sondern ein leises Verlangen nach mehr von ihm, der uns in unserer Realität begegnet. Gerade weil das Leben Gottes in uns echt ist, kann es auf das Wort reagieren, seine Nahrung absorbieren und sich ausdehnen. Und wo dieses Leben wächst, wird der Alltag mit all seinen Spannungen, Aufgaben und Begrenzungen zu einem Raum, in dem Christus immer wieder neu als unsere innere Stärke erfahrbar wird. Alles vermag ich in ihm, der mich stark macht. Wiedergeboren zu sein heißt, in sich einen Ursprung zu tragen, der nicht aus diesem Leben stammt. Geistliches Wachstum geschieht, wenn dieser Ursprung durch das Wort genährt wird und unsere Sicht der Dinge, unsere Reaktionen und unsere inneren Maßstäbe nachhaltig prägt. Je mehr wir den Herrn als den Gütevollen schmecken, der in der Schwachheit trägt, desto natürlicher wird der Wunsch, ihm im Wort zu begegnen und von ihm innerlich formen zu lassen. So wird auch unscheinbarer Alltagsglaube zu einem Ort, an dem der lebendige Christus in uns Gestalt gewinnt. Vom Milchchristus zum Steinchristus, Wachstum für Gottes Haus. Petrus verbindet in wenigen Versen zwei Bilder, die auf den ersten Blick kaum zusammenzupassen scheinen, Christus als Milch zum Trinken und Christus als Stein zum Bauen. Zuerst ruft er dazu auf, nach der unverfälschten Milch des Wortes zu verlangen, gleich darauf spricht er von Christus als dem lebendigen Stein, zu dem wir kommen. Der Christus, den wir im Wort aufnehmen, ist kein abstrakter Gedanke, sondern eine Person, die in uns wirksam wird. Was wir morgens in Stille lesen und innerlich bewegen, bleibt nicht im Kopf, sondern dringt, wie eine gute Speise, in die verborgenen Schichten unseres Seins ein. Während dieses Leben in uns arbeitet, bereitet es uns für etwas Größeres vor als nur persönliche Stärkung, für den Bau des Hauses Gottes. Nachdem wir ihn als den Samen des Lebens empfangen haben, müssen wir wachsen, damit wir ihn als den Stein erfahren, der in uns lebt. So wird er auch uns zu lebendigen Steinen machen, umgewandelt mit seiner Steinsnatur, damit wir zusammen mit anderen als geistliches Haus auf ihm gebaut werden, der sowohl das Fundament als auch der Eckstein ist. Die Schrift zeichnet Christus als den von Gott gelegten Eckstein. Durch Jesaja lässt Gott sagen, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, felsenfest gegründet. Wer glaubt, wird nicht eilen. Dieser kostbare Eckstein ist nach dem Zeugnis des Neuen Testaments Christus selbst, auf den die Gläubigen als lebendige Steine gebaut werden. Das ist mehr als ein schönes Bild. Wenn sein Leben in uns wächst, nimmt er uns in seine Steinsnatur hinein, Festigkeit, Zuverlässigkeit, Tragfähigkeit. Menschen, die von innen heraus umgewandelt werden, verlieren nach und nach die Neigung, innerlich zu schwanken, von Stimmungen fortgetragen zu werden oder sich bei jeder Kränkung zurückzuziehen. Gerade so entsteht Bereitschaft zum Bau. Wer innerlich von Christus genährt wird, beginnt Beziehungen anders zu sehen. Isolation erscheint nicht mehr attraktiv, das ständige Rückzugsrecht verliert seinen Reiz. Stattdessen wächst ein stilles Verlangen, mit anderen zusammen vor Gott zu stehen, Spannungen nicht in sich zu vergraben, sondern sie im Licht des Herrn zu klären. Petrus nennt diese Menschen lebendige Steine, die zu einem geistlichen Haus aufgebaut werden. Der Christus, den wir im Wort trinken, ist derselbe, der uns aneinander fügt und trägt. Was zunächst als persönliche Stärkung begann, mündet in eine gemeinsame Wohnstätte, in der Gottes Gegenwart mehr Raum gewinnt. Darin liegt eine große Ermutigung, kein Tag ist vergeudet, an dem wir den Herrn einfach im Wort genießen, auch wenn wir kaum spüren, was sich verändert. Jeder unscheinbare Moment, in dem sein Leben ein wenig weiter in uns Raum gewinnt, bereitet etwas im Verborgenen vor. In Gottes Sicht wachsen nicht nur einzelne Christen, sondern Bausteine für sein Haus. So wird das stille, persönliche Genießen Christi zu einem Teil eines viel größeren Ganzen zum Weg hin zu einer Gemeinschaft, in der er als kostbarer Eckstein sichtbar trägt, ordnet und zusammenhält. Darum, so spricht der Herr, Herr, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, felsenfest gegründet. Wer glaubt, wird nicht eilen. Vom Milchchristus zum Steinchristus zu gehen bedeutet, dass persönlicher Genuss und gemeinsamer Bau untrennbar zusammengehören. Das, was Christus in uns an Festigkeit, Demut und Tragfähigkeit wirkt, ist zugleich sein Material für die Gemeinde als geistliche Wohnstätte. Auch unscheinbare Fortschritte im Charakter, überwundene Bitterkeit oder wachsende Bereitschaft zur Versöhnung sind Bausteine, durch die er sein Haus formt. Darin liegt Trost und Motivation, jeder Schritt innerer Umwandlung ist zugleich ein Schritt hin zu einem sichtbaren Ausdruck seiner Gegenwart inmitten seines Volkes. Herr Jesus Christus, danke, dass du in deinem Wort zu uns kommst wie eine unverfälschte Milch, die uns nährt, reinigt und von innen her gesund macht. Du siehst jede verborgene Bosheit, jeden Schatten von Arglist, Heuchelei, Neid und verletzenden Worten in uns, und doch verurteilst du uns nicht, sondern lässt dein Leben in uns wachsen, damit du uns rettest und verwandelst. Stärke in uns das Verlangen nach dir, damit wir nicht an äußeren Umständen hängen bleiben, sondern dich als den Guten schmecken, der unsere Herzen auch in schweren Zeiten mit deiner Gnade erfüllt. Lass dein wachsendes Leben in uns uns zu lebendigen Steinen machen, die fest mit dir als dem Eckstein und miteinander verbunden sind, damit dein geistliches Haus gebaut und deine Herrlichkeit mitten unter uns sichtbar wird. Bewahre uns in dieser Hoffnung, bis du deine Errettung an unserer Seele vollkommen offenbar machst. Amen.